SRF 1.
Espresso.
Ja, jetzt geht es unser Konsumentenmagazin, und zwar zum Roland Wermelinger. Und drei Stichworte sind da wichtig, nämlich Wein, Handgepäckvorschriften und Garantiescheine.
Ich könnte es nicht besser zusammenfassen, und wir machen das alles auch noch genau in dieser Reihenfolge. Zu einem guten Essen ein guter Tropfen Wein. Hört man viel, ist so ein geflügeltes Wort. Jetzt sind wir aber wieder einmal Spielverderber. Es geht jetzt um Pestizid im Wein. Man schmeckt ihm nicht an, ob es und wie viel dass es echt drin könnte haben. Kantonschemiker haben Wein aus der Schweiz und aus dem Ausland auf Pestizide untersucht. Martina Schneider.
Die gute Nachricht: von diesen 255 verschiedenen Weinen, die die Chemiker in die Reagenzgläschen gefüllt und untersucht haben, haben gut 97% so abgeschnitten, dass sie im gesetzlichen Rahmen gewesen sind, was die Spritzmittel angeht. Oder in Zahlen ausgedrückt, genau 6 Weine haben nicht verhebt. Die Abschiffer kommen alle aus der Schweiz und haben die gesetzlichen Höchstwerte für Pestizide überschritten, sagt der Walliser Kantonschemiker, der Elmar Pfammatter.
Und wenn ein Höchstwert überschritten ist, gehen wir jetzt nicht davon aus, dass das gefährlich ist für die Gesundheit vom Konsument, sondern das zeigt, dass irgendwo im Prozess von der Herstellung von dem Wein hier natürlich, wenn man die Pestizide direkt auf den Abbau anbringt, dass da etwas schief gelaufen ist in der Hinsicht, dass man es verbessern kann.
Wie immer, wenn die Kantonschemiker Produkte oder Restaurant kontrollieren, dürfen sie keine genaue Auskunft geben über den Namen von einem beanstandeten Restaurant oder eben im aktuellen Fall über die betroffenen Weine. Die Weine kommen einmal sofort aus dem Verkauf. Das hat uns das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit bestätigt. In den Augen des Chemikers sind sie vielleicht nicht gefährlich für den Konsumenten, aber bei der Lebensmittelsicherheit heisst es von den Experten klar, gesundheitsgefährdend kann so eine Konzentration von Pestiziden, nämlich in grösseren Mengen, schon sein. Die Schweizer Weinproben sind aus 21 Kantonen gekommen, berichtet der Walliser Kantonschemiker weiter. Und die in der Studie durchgefallen sind und die Höchstwerte überschritten haben, kommen nicht alle vom gleichen Kanton.
Das ist nicht bezogen jetzt auf eine Region oder auf einen Kanton. Es ist natürlich sehr individuell in der Schweiz, wo von Region zu Region oder sogar von Weinbauer zu Weinbauer einfach unterschiedlich die Pestizide angewendet werden.
Und eben, die 6 Weine gibt es nicht mehr zum Kaufen. Die betroffenen Weinproduzenten, die kommen natürlich vom zuständigen Kantonschemiker auch einen Rüffel über. Oder wie das in der Amtssprache heisst.
Es gibt auch Beanstandung. Beanstandung heisst, der Höchstwert ist überschritten, also es ist nicht Konformität, und da werden Massnahmen verlangt, die darauf abzielen, dass man den Prozess in der Regel einfach anschaut und dass man schaut, woher kommt das, was ist für ein Spritzmittel, wie ist vielleicht der Spritzplan von betreffenden Weinbauern oder von betreffenden Wein, und dass man einfach versucht, das auch auf den Grund zu gehen und das nachher dann Verbesserungen gibt.
Die ausländischen Weine, die die Kantonschemiker angeschaut haben, kommen aus Italien, Frankreich, Österreich, Portugal und Deutschland. Knapp 100 verschiedene Weine aus dem Ausland haben sie untersucht. Was dort als Tendenz aufgefallen sei, der Mix von Pestiziden ist kleiner als bei den Schweizer Weinen. Oder umgekehrt gesagt, die Schweizer Weinbauern brauchen mehr verschiedene Arten von Pestiziden als ihre ausländischen Kollegen. Eine mögliche Erklärung der Kantonschemiker: Sie haben festgestellt, dass die Schweizer Weinbauern noch häufiger Spritzmittel einsetzen gegen Resistenzen und darum der Mix grösser sei. Was besser oder schlechter ist, kann man nicht sagen. Es kommt immer auf die Art und die Konzentration an. Bei allen untersuchten Proben, wie gesagt, rund 250 Weine, sind 20 ohne Pestizidrückstand gewesen. Die Chemiker haben rein gar nichts dort drin gefunden. Und wohlbemerkt, es sind keine Bio-Weine dabei gewesen. Warum also schaffen es einzelne Weinbauern, dass man in ihrem Wein überhaupt keinen Rückstand von Spritzmitteln findet? Der Elmar Pfammatter ist am Wehrweissen.
Ja, das ist eine gute Frage. Es zeigt eigentlich, dass es grundsätzlich möglich ist, also ein Resultat zu erzielen. Aber auch da wiederum, das ist vielleicht abhängig von der Region. Es ist abhängig vielleicht von, es kann sein, dass ein Weinbauer sich sagt, ich probiere mit der Zeit mich auf Bio umzustellen und ich gehe sehr zurück mit den Spritzmitteln, ohne dass er wirklich auf der Etikette schon Bio markiert hat.
Tja, wenn man es wüsste. Für die Konsumenten einmal ist es nochmal eine gute Nachricht, dass es einzelne Weinbauern auch ohne Bio-Label schaffen, dass das Zeug dann im Tropfen zum Znacht nicht mehr nachweisbar ist.
Beitrag von Martina Schneider. Der Kassensturz hat noch über eine andere Auswirkung des Pestizids berichtet, wo Winzer, Obstbauern und Gemüsebauern brauchen. Man findet Rückstände, ja, zum Teil ganze Pestizid-Cocktail, auch in den Bach und im Grundwasser. Informationen dazu im Netz srf.ch/espresso. Jetzt geht es ja nicht mehr so lang, bis man landauf, landab das Köfferli packt und irgendwo hin in die Ferien verreist. Und da muss man sich entscheiden, Gepäck einchecken oder nur als Handgepäck mitnehmen. Und man sollte sich gut informieren bei dem Handgepäck, weil klar ist in dem Bereich ja nur, dass eigentlich gar nichts klar ist. Der Wildwuchs im Handgepäck-Dschungel ist auch der Dagmar Elke aufgefallen, wo sie für den Kassensturz verschiedene Handgepäck-Koffer getestet hat.
Was ich herausgefunden habe, ist, dass tatsächlich ganz viele Airlines ganz viele unterschiedliche Mäße tolerieren fürs Handgepäck und auch ganz unterschiedliche Gewicht. Also das Gewicht kann von 5 Kilo bis zu 23 Kilo gehen.
Und die Airlines, die schauen dann auch unterschiedlich gut drauf, was man da so bringt?
Das ist Spekulation. Ich kann mich nicht darauf verlassen, wenn ich am Flughafen bin, dass ich sehr grosszügig gegenüber habe. Also ich würde empfehlen, schon vor der Reise abchecken, was für Mässe sind erlaubt bei, auf meinem Flug, bei meiner Airline und wie viel Gewicht darf ich mitnehmen. Das kann man nachschauen im Internet. Das steht häufig sogar auf dem Billett drauf.
Was mir letztens aufgefallen ist bei einer so einer Reise, es gibt so Kontrollmöbel auch immer mehr, wo man dann tatsächlich die Koffer noch reinstellen muss.
Genau, die heissen mit dem korrekten Begriff Handgepäck-Konturrahmen. Das sind so Gestelle, wo ich meinen Koffer rein tun kann, wenn er reinpasst, und wo eigentlich genau abmessen, wie lang, breit, tief mein Koffer ist. Es gibt neutrale Standardrahmen. Mittlerweile sehe ich aber am Flughafen von verschiedenen Airlines wirklich auch verschiedene so Rahmen. Also mein Koffer geht nicht in jeden von diesen Körben.
Also da mache ich mal eine Reise und dann habe ich Glück, passt in den Rahmen bei der nächsten Reise und der nächsten Airline passt es dann wieder nicht mehr. Sagt man mir das auch im Laden? Also wenn ich so einen Koffer poste, dann werde ich auf das hingewiesen. Wissen die das auch?
Also ich habe es in vielen Läden ausprobiert und das Verkaufspersonal ist ja nett und hilfreich, aber offenbar ist es schwer, immer auf dem aktuellen Stand zu sein. Ich habe da häufig gehört, wenn ich gefragt habe, ja, ist das denn wirklich, sind das die aktuellen Mäße? Kann ich den Koffer wirklich mitnehmen? Dann haben sie so ein bisschen vage gesagt, ja, ja, ich denke schon, das sind die aktuellen Mäße. Aber wenn ich es dann genau anschaue, ist einfach wirklich Tatsache, die Mäße sind so unterschiedlich, dass es da keine allgemeine Regelung gibt.
Haben wir ein neues Wort für das Galgenspiel kennengelernt? Handgepäck-Konturrahmen. Fluggesellschaften und ihre Handgepäckvorschriften von A wie Air Berlin bis S wie Swiss finden Sie eine Zusammenstellung im Internet, wo man die grossen Unterschiede zum Beispiel beim Gewicht sehr gut aussieht. Und dort findet man natürlich auch den Handgepäcktest, den der Kassensturz gerade gemacht hat. Espresso, es ist bald 23 ab 8. Hopp! Hoppala, da ist etwas kaputt gegangen. Je nachdem, was es ist, kramt man dann den Garantieskiführer und hofft, dass er noch nicht abgelaufen ist, dass es das Geld zurückgibt oder die Kamera oder der Sub-Mixer geflickt wird.
Espresso, Rechtsfrage. Hörerinnen und Hörer fragen. Die Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner gibt Antwort.
Und da hat Andreas Draxl aus Lies uns geschrieben, weil er ist mit seinem Garantieschein beim Kundendienst abblitzt.
Ich habe kürzlich einen Garantiefall per Mail angemeldet, und zwar am letzten Tag der Garantiefrist. Nun wird mir die Garantie aber verweigert, mit der Begründung, ich hätte die Kamera am letzten Tag der Garantiefrist in die Filiale bringen müssen. Stimmt das wirklich?
Gabriela Baumgartner hat das also genau abgeklärt. Muss ein kaputtes Gerät, in dem Fall eine Kamera, wirklich am letzten Tag der Garantiefrist im Laden liegen?
Nein, das stimmt so nicht. Ich habe an verschiedenen Orten gesucht, aber so eine Regelung habe ich also nie gefunden. Im Gesetz steht, man müsse einen Mangel rügen, das heisst reklamieren und eben die Garantie verlangen. Aber vom Kaufgegenstand, also von der Kamera oder was immer das auch ist, von dem steht dann also nichts. Ich habe dann noch den juristischen Kommentar nachgeschaut. Auch dort steht nichts von so etwas. Und auch dort habe ich noch gesucht, auch in der Garantiebestimmung von dem Geschäft steht nichts, dass man eben den Gegenstand müsse bringen. Und darum ist es ganz klar, wenn man spätestens am letzten Tag von dieser Garantiefrist reklamiert, dann ist das noch rechtzeitig.
Also am letzten Tag. Langt noch. Unser Hörer hat geschrieben, er habe das ja per Mail gemacht. Ist das auch in Ordnung oder hätte er sollen, schriftlich hätte er sollen einen Brief schicken sollen?
Das langt, weil im Gesetz steht nichts davon, in welcher Form, also wie dass man so eine Mängelrüge muss machen. Man kann das in diesem Fall persönlich machen, man kann in den Laden gehen, man kann es telefonisch machen, wie unser Hörer per E-Mail, oder man kann ein Kontaktformular ausfüllen oder eben einen Brief schicken. Alles ist gültig. Wenn man den Garantiefall aber elektronisch anmelden will, würde ich immer das Mail sperren oder ausdrucken und warten, bis ich Bestätigung bekomme. Und wenn die nicht nach 2 bis 3 Tagen kommt, dann nochmal nachfragen. Nicht, dass man am Schluss die Frist verpasst, weil irgendetwas nicht angekommen ist.
Aber das habe ich richtig verstanden. Da ist sie jetzt so, die Mängelrüge, die muss am letzten Tag beim Verkäufer sein.
Genau, sie muss am letzten Tag beim Verkäufer ankommen. Und wenn jetzt der letzte Tag auf einen Sonntag fällt, dann muss sie am nächsten Werktag beim Verkäufer sein. Aber so frisch sollte man auf keinen Fall unnötig ausreizen, sondern man sollte immer so rasch wie möglich reagieren. Sowieso bei der Garantie, weil dort sagt das Gesetz ausdrücklich, dass man muss sofort reklamieren, sobald man merkt, dass etwas nicht mehr rund läuft. Wenn man jetzt einfach abwartet und das rausschiebt und nicht reklamiert, dann heisst das rechtlich, dass man eben den Mangel akzeptiert und dann kann das Geschäft die Garantieleistung zu Recht verweigern.
Wenn also etwas aussteigt, sofort reagieren. Wir haben ein Merkblatt zum Thema Garantie im Internet parat. srf.ch/espresso.
SRF 1 Espresso.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.